Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.
Eine Bande von Idioten! Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er in irgendeinem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen.
Hallo Leute, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kaffee und Fluchen. Heute wundert ihr euch vielleicht über die gute Soundqualität, denn wir nehmen heute im RTL-Studio, im NTV-Podcast-Studio auf, nämlich mit dem Journalisten und Kolumnisten Nikolaus Blome. Wir freuen uns sehr, dass Sie unsere Einladung zum Podcast angenommen haben.
Sehr gerne, hallo.
Die Stimmung im Land ist eigentlich schlecht wie nie. Die Umfragen bescheinigen der Ampel ein katastrophales Zeugnis. Regiert die Ampel wirklich so schlecht oder ist eigentlich nur die Kommunikation so katastrophal, wie es die Ampel oft behauptet?
Also das ist vielschichtiger, als man denkt. Ich glaube, es ist weit weniger ein Kommunikationsproblem, als die Ampel behauptet, weil ein Kommunikationsproblem ist naturgemäß das kleinere Problem, wäre naturgemäß das kleinere Problem und damit dann auch weniger schuldhaft, das zu versemmeln, als den Inhalt zu versemmeln. Man muss aber sagen, dass ein Gesetz wie das Heizungsgesetz, so schlecht, wie es ursprünglich gemacht war, aber ausgebreitet, ausgerollt für knapp jeden zweiten deutschen Haushalt, also 20 Millionen Haushalte, gar nicht gut hätte kommuniziert werden können, weil es in sich schlecht war. Und man kann es daran sehen, dass nachdem erhebliche Umbauarbeiten an diesem Gesetz vorgenommen wurden, ist plötzlich auch ein Gesetz, über das man streiten kann, das muss man auch nicht gut finden, aber das war zumindest so sauber hingestellt, dass danach dann die Kommunikation hätte stattfinden können, warum machen wir das, zu welchem Zweck ist das gut und was hilft das jetzt beim Klimaschutz oder eben auch nicht. Da war es aber zu spät und von diesem Schlag hat sich die Bundesregierung bis dato nicht erholt.
Gibt es auch Ministerien, von denen Sie positiv überrascht sind oder die Sie besonders enttäuscht haben?
Also ich finde, das ist wirklich sehr komplexe Regierungsarbeit. Einzelne Ministerien machen auch natürlich richtige Dinge. Ist doch klar, das sind ja Profis. Die machen ja nicht nur Unfug. Es bleibt einem im Moment eben leider hauptsächlich der Unfug hängen und der Umstand, dass diese Regierung selbst über Kleinigkeiten noch in der Lage ist, so zu streiten, dass man hinterher A, vergessen hat, was die eigentlich wollten, B, sofort vergessen wird, was sie geleistet haben. Sagen wir mal so, die Fähigkeit, sich das Leben selber schwer zu machen, ist bei dieser Regierung größer als bei jeder anderen, die ich vorher kennengelernt habe. Und dazu kommt dann noch die Fähigkeit, auch noch Probleme, die man selber geschaffen hat, größer darzustellen, als sie in Wahrheit sind. Also ursprünglich hieß es, als es um den Haushalt 2024 ging, und da war ein Loch drin, keine Frage, das hatte das Verfassungsgericht geschlagen, durch ein Urteil, das eine bestimmte Form von Schuldenaufnahme untersagte. Die war aber schon eingeplant, also musste man neu planen gehen. Das Problem war aber lange nicht so groß, wie die Regierung es dargestellt hat. Das musste sie im weiteren Verlauf dann einräumen und hat sich schwer genug getan, es zu lösen. Aber es vorher erst groß zu machen, um sich dann über die Größe zu streiten und in der dritten Etappe irgendwann mal auch auf die Lösung zu kommen, das war schon echt dilettantisch.
Ja, und glauben Sie dann, dass die Ampel bis zum Ende der Legislaturperiode auch hält?
Also die Antwort darauf lautet, wenn alle vernünftig sind, wird sie halten. Warum? Was heißt vernünftig? Wenn sie alle rational sind, wird sie halten, weil der Preis für alle drei der Beteiligten, es platzen zu lassen und in Neuwahlen dann nahezu unweigerlich zu gehen, unfassbar groß wäre. Also keiner von diesen Parteien würde ungeschoren aus Neuwahlen herauskommen. Deswegen haben sie eigentlich ein vernünftiges, rationales Interesse, zusammenzubleiben. Aber diese Regierung ist an einem Punkt angelangt, wo sie nicht mehr sicher sein können, dass sich alle Beteiligten jetzt noch anderthalb Jahre, rational verhalten. Das ist das entscheidende Problem. Die Stimmung ist so schlecht, muss man sagen. Die kann auch wieder besser werden, aber im Moment ist sie so schlecht, dass sie nicht wissen, ob nicht irgendjemand dann die Nerven verliert, aufsteht und geht und dann ist es zu Ende. Der Bundeskanzler vergangene Woche erklärt, im Bundestag seine Position zur Lieferung bestimmter weittragender Waffen an die Ukraine, Taurus Marschflugkörper. Da klatscht FDP und Grüne noch so halbwegs mit, pflichtschuldig. Am nächsten Tag kommt sein wichtigster parlamentarischer Mitarbeiter, nämlich der Fraktionschef, hält eine ähnliche Rede und keiner der beiden anderen Ampelparteien klatscht mehr. Das war eine derartige Demonstration des Missfriedens und des Misstrauens vor allen Dingen, ganz selten. Also soweit ist die Regierung jetzt runter.
Und Frau Baerbock schüttelte den Kopf unaufhörlich.
Das auch, ja. Also das ist, die sind wirklich, die verzweifeln aneinander. Und jeder hat auch ganz gute Argumente, warum man sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein.
Wem trauen Sie denn in dieser Konstellation dann die größte Irrationalität zu? Ist es die SPD denn?
Ich glaube, die weiche Stelle ist die SPD, ja.
Bevor wir jetzt über die einzelnen Bereiche sprechen, die Sie gerade schon kritisiert haben, es soll heute vor allem über und um Generationengerechtigkeit gehen. Glauben Sie denn, dass die Politik generell und konkret auch die Ampel vernünftige, langfristige Politik scheut, um gegenwärtig keine Zustimmung zu verlieren?
Naja, wenn, dann wäre es nicht aufgegangen, denn sie hat schon so viel an Zustimmung verloren. Auch das ist schwierig pauschal zu beantworten. Ich finde, dass die Klimaschutzpolitik dieser Regierung und auch der Vorgängerregierungen besser ist als ihr Ruf, langfristiger angelegt ist, die Ziele im Übrigen bis dato zumindest erreicht hat, gemessen an dem, was wirklich unter dem Strich an CO2-Reduzierung Jahr für Jahr steht und was auf welchem Pfad sich das zu befinden hat bis 2030, bis 2045. Andererseits haben wir gerade vorvergangene Woche ein Rentenpaket erlebt, wo man versucht hat, wo die Bundesregierung, weil sie das jetzt musste, das war dran, sie hat ihre Pflicht erfüllt, eine Finanzierung aufzubauen, vorzulegen, wie man das Rentensystem, das ja von den abhängig angestellten, arbeitenden, beschäftigten Menschen, die einzahlen ihre Beiträge und den Rentnern, die genau dieselben Beiträge im selben Monat wieder rausnehmen und davon also ihre Rente bekommen. Also von diesem Zusammenhang lebt die Rente ganz überwiegend. Und in einer sich wandelnden Demografie das auf die tragfähige Beine zu stellen, das war also die Aufgabe. Das ist getan worden, aber zu 100% zulasten der jüngeren Generation. Also sie werden meine Rente zahlen, das ist schön, aber sie sind deutlich weniger, als wir sind, als die Kohorten sind, die jetzt in Rente gehen, wenn die Boomer, die es schon tun, aber jetzt demnächst mit den absolut stärksten Jahrgängen auch tun werden. Das zu finanzieren, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wie ich finde, an der alle in irgendeiner Form beteiligt werden müssen, an dieser Last, die entsteht durch eine sich verändernde Demografie, altersmäßige Zusammensetzung der Gesellschaft. Abbekommen haben es ausschließlich die Jungen. Und das ist so feige, dass mir echt die Worte fehlen. Und das gilt übrigens für die CDU, die können Sie genauso fragen, die hätten es nicht anders gemacht.
Aber ist das nicht gerade diese Angst vor den alten Wählergruppen?
Absolut. Also, absolut. Weil man es nicht schafft, diesen Block von Rentnern, von alten Menschen, älteren Menschen auszudifferenzieren zwischen jenen, die wirklich jeden Pfennig aus der gesetzlichen Rente brauchen und aus der beitragsfinanzierten Rente mal sowieso, denn darauf haben sie einen echten Anspruch. Aber es gibt noch viele Neben- und Sonder- und Zusatzrenten und da könnten sie dran gehen, wenn sie wollen. Und die Frage stellen, kriegen das wirklich nur Bedürftige oder kriegen das inzwischen auch einfach alle? Weil es so einfach ist, weil es zu kompliziert ist, es zu differenzieren nach Bedürftigkeit oder man das halt nicht wollte, als noch genug Geld da war. Also das System nur zu refinanzieren, neu zu finanzieren, indem man die Lasten der Beitragshöhen an die Jungen durchreicht und deren Beiträge steigen lässt, beziehungsweise den Steuerzuschuss aus dem Bundeshaushalt wachsen lässt, den aber dieselben Leute mit ihren Steuern, die die Beiträge zahlen, ja auch bezahlen. Also das ist wirklich komplett schiefgelaufen für die Jungen und ich war platt, dass es keinen Aufstand gegeben hat.
Das haben Sie ja geschrieben, Sie haben uns ja sogar vorgeworfen, wir
seien Lappen. Sie beschimpft.
Wir seien Lappen, dass wir uns nicht wehren.
Ja.
Dazu haben wir uns gedacht.
Ja, aber dann mal eine Rückfrage. Also es gab einen großen Jugendaufstand, ist jetzt zu viel gesagt, aber wirklich eine große Jugendbewegung, Fridays for Future nenne ich das nun mal, als, wie soll man sagen, ein Label, hatte das Gefühl allerdings, es sei noch viel breiter aufgestellt in Sachen Klimaschutz. Mit dem Argument, ey, ihr Mittelalten bis richtig Alten, ihr könnt nicht unsere Zukunft verbrauchen, verzehren, durch euer Verhalten beziehungsweise durch euer Nichtverhalten in Sachen Klimaschutz. Und das war eine wirklich politisch wirkmächtige Bewegung. Die Rentenfrage und die Finanzierung funktioniert quasi analog. Es gibt aber keine Bewegung. Warum?
Ich glaube, weil wir alle noch keinen Lohn zahlen und weil wir haben uns jetzt gestern und in den letzten Tagen da ein bisschen eingelesen, weil wir wussten, dass wir drüber reden, aber man beschäftigt sich halt so lange nicht damit, bis man die erste Gehaltsabrechnung kriegt und sieht,
aber
wie viel weggeht.
Aber man beschäftigt sich doch auch mit dem Klimaschutz, bevor man den ersten Hitzekollaps kriegt.
Ja, ich glaube einfach beim Klimaschutz, es wurde beflügelt, auf einmal war es eine Bewegung und es war in einem gewissen Alter auch uncool, am Freitag nicht da mitzulaufen. Und ich glaube, für die Rente gibt es einfach die Bewegung noch nicht. Und vielleicht hören jetzt alle den Podcast und denken sich, oh, wir müssen was für die Rente tun. Und vielleicht kann man das auch so sagen, dass das einfach ein Thema ist, dass Rente ist noch so weit hin. Also für uns jetzt, hoffentlich.
Das ist ja das Interessante. Also genauso wurde immer argumentiert, denn auch als uns meine Generation deutlich jünger war oder zu den Jüngeren gehörte in der damaligen Gesellschaft, hieß es auch schon, das wird sehr eng und schwierig und am Ende wird man es über Steuerzahlungen retten müssen und so ist es auch gekommen. Und dann zahlt ihr zweimal, einmal als Beitragszahler und als Steuerzahler. Und wie gesagt, genauso ist es gekommen, es wird jetzt nur noch viel krasser. Und dann wurde der jüngeren Generation vorgeworfen, warum sagt ihr nichts? Also warum stellt ihr das nicht in Frage und wählt, ich weiß nicht wen. Und dann war die Antwort genau diese, das liegt noch so weit weg, da kümmert sich keiner drum. Das stimmt auch. Es gibt ein, glaube ich, da auch geschrieben, ökonomisches Gesetz, dass Bedürfnisse, die in der Zukunft liegen, eher hinten im Ranking der Prioritäten nach hinten rutschen. Aber das ist ja bei Klimaschutz ganz genauso. Das ist ein Problem, das erkennbar ist,
was
man es ganz genau berechnen kann. Ja.
Und man kann es ja auch an Zahlen irgendwie festmachen. Wir haben jetzt 2030 als irgendwie Grenze, wir haben bestimmte Gradziele bei der Rente.
Das ist noch viel präziser zu berechnen.
Aber es ist unsexy zu sagen, wir wollen auch noch 48% Rentenniveau, wenn wir...
Das Wort ist mir auch eingefallen. Also wir sind ja gerade in Berlin. Also Rente ist halt in dem Sinne wirklich unsexy. Man möchte nicht drüber nachdenken. Wir möchten noch nicht drüber nachdenken. Aber gleichzeitig frage ich mich, haben Sie in unserem Alter darüber schon nachgedacht?
Nein, auch nicht.
Ja,
okay. Also wie gesagt, und was mich nur frappiert ist, damals gab es diese Klimaschutzfrage in der großen Dringlichkeit nicht. Insofern konnte man argumentieren, ja, die jungen Leute, die sehen das einfach noch nicht so, weil es noch so weit in der Ferne liegt. Heute sehen die jungen Leute, wenn man das so sagen darf, das Problem mit dem Klimaschutz, das auch noch in erheblicher in einer gewissen Ferne noch liegt, sehen sie sehr markant und leiten daraus irgendwelche Bewegungen ab. Das eher noch näher liegende, noch viel präzisere Problem mit der Rente, das ist ihnen egal. Und das passt nicht mehr zusammen.
Ich frage mich gerade, ob man sich bei der Rente hilfloser fühlt. Beim Klima hat man das Gefühl, man kann was tun. Also zumindest im Kleinen. Also man könnte sagen, gut, dann ernähre ich mich jetzt vegan. Dann achte ich darauf, dass ich dann Plastik kaufe.
Man könnte privat vorsorgen.
Genau. Und das ist, glaube ich, das Ding, worauf man sich dann verlässt bei der Rente, dass man sagt, ja gut, ich kann mich anscheinend nicht darauf verlassen, dann muss ich das halt selber in die Hände nehmen.
Aber das können sich viele nicht leisten.
Gut, das ist die nächste Frage. Aber immerhin, der persönliche Einfluss auf die Frage, wie finanziert geht man, wie gut oder eben nicht so gut finanziert geht man in das eigene Alter, ist natürlich kategorial hundertfach größer als der Einfluss des Einzelnen durch Verzicht auf meinetwegen bestimmte Lebensmittel, das Weltklima zu retten. Da sind wir ja wohl einig.
Ja, wenn Sie so sagen, ja, da gebe ich Ihnen schon recht, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass man sich bei der ganzen Rentendiskussion eher noch als Zuschauer fühlt in unserer Generation und bei der Klimadiskussion, weil wir leben ja gerade in dem Klima, dass man sich mehr als Akteur irgendwie fühlt.
Und wir haben theoretisch noch 40 Jahre Zeit, ein Vermögen aufzubauen oder Altersvorsorge zu betreiben. Die Zeit hat man beim Klima nicht, sondern da muss jetzt gehandelt werden. Und vielleicht ist es so, das Selbstvertrauen des Junge, irgendwie werde ich es schon in den nächsten 30 Jahren, wenn ich dann Geld verdiene, wuppen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das, würden Sie uns denn begleiten auf die Straße als Parent vor Rente und mitdemonstrieren?
Also ich finde, ja gut, ich finde immer, dass Journalisten nicht auf Demonstrationen gehen sollten. Das ist jetzt völlig unabhängig vom Thema. Aber klar hätte das meine Unterstützung. Ja, das ist einfach eine Umverteilung von jung zu alt. Das hat es immer gegeben. Es ist auch in Maßen okay, solange die Jüngeren einfach mehr waren als die Älteren. Das ist jetzt aber anders. Das heißt, die Mehrheit nimmt gerade die Minderheit aus. Wenn es umgekehrt wäre, die Minderheit nimmt die Mehrheit aus, kann man sich darüber streiten, ob die Mehrheit das mit sich machen lassen muss. Aber das quasi ist dann noch immer, ist nicht so unfair, wie wenn die Mehrheit einfach, weil sie Mehrheit ist und weil sie es kann, die Minderheit ausnimmt. Und das geschieht, also das baut sich jetzt auf. Das bahnt sich jetzt an. Wie gesagt, ich möchte Sie nicht davon abhalten, tapfere, wackere Rentenbeitragszahler zu werden, weil auch ich davon Nutzen haben werde. Aber es ist ein ganz seltsames Ungleichgewicht.
Aber was würden Sie tun, wenn Sie jetzt Politiker wären? Wenn Sie sind jetzt Hubertus Heil, müssen Rentenpaket 3 auf den Weg bringen.
Wenn ich bei der SPD wäre, würde ich gar nichts mehr tun, außer mir einen Sarg kaufen. Aber es ist die Frage, ob man, eben, es wäre eine politische Herausforderung, nicht den Kern der Rente in Frage zu stellen, also das große Ding, nämlich die gesetzliche Rente, Beitragszahlung der einen und Entnahme derer, die ein Leben lang eingezahlt haben, sondern ob man nochmal daran gehen kann, eben schon einmal angedeutet, sich bestimmte Leistungen, die sukzessive da dran geflanscht wurden, die Rente mit 63, bestimmte Grundrenten, also Sonderrenten für besonders Bedürftige, bestimmte Mütterrenten, Punkte, Zahlungen, die aus dem Steuersäckel kommen, 130 Milliarden inzwischen, also ein schlappes Drittel des gesamten Bundeshaushaltes geht in diesen einen Topf. Ob man über die nochmal nachdenken könnte, ob man das wirklich alles braucht, ob das vor allem die Richtigen trifft oder ob der Datenkranz nicht gut genug ist, um das sauber denen zukommen zu lassen, die es wirklich brauchen, beziehungsweise ob man nicht sagen kann, wir irren uns, die Rentner, bestimmte Gruppen sind gar nicht so bedürftig, wie es scheint. Also bestimmte Rentnergruppen, gerade weibliche Gruppen, sehen auf dem Papier außerordentlich schlecht aus, was ihre gesetzliche Rente oder ihre Erwartung von gesetzlicher Rente angeht. Wenn sie aber mit einem gut verdienenden Rentner, ehemaligen Arbeitnehmer, verheiratet sind, dann sieht das schon ganz anders aus. Also Rentner-Ehepaare, ganz egal, was die Frau hat an Ansprüchen, weil sie vielleicht Teilzeit gearbeitet hat, weniger lang gearbeitet hat.
Die Kinder großgezogen hat.
Die Kinder großgezogen hat, eindeutig. Also deshalb sehen die Renten, die Rentenerwartung.
Aber es gibt 50% Scheidungen, es gibt auch die andere Hälfte, die nicht mehr in dieser Ehe lebt und dann unter Umständen auf sich allein gestellt ist.
Ja, aber all das, was sie bis zur Scheidung, also was gemeinsam bis zur Scheidung an Rentenansprüchen erworben wurde, also auch die des Mannes, werden dann geteilt.
Ja, das stimmt.
Also wenn ich mich entscheiden lasse, kriegt meine Frau die Hälfte meiner Rentenansprüche.
Und das ist gut so.
Und das wäre gut so. Und darum lasse ich mich, also es gibt viele Gründe, ganz, ganz, ganz viele, die Grüße gehen raus, ganz, ganz viele Gründe, sich von meiner Frau nicht scheiden zu lassen. Und der allerletzte Grund ist auch das.
Welches von diesen verschiedenen Instrumenten, die Sie jetzt so angerissen haben, halten Sie für das zielgenaueste, um genau das zu erreichen, was Sie vorhaben, also dass man nur noch bedürftige Gruppen unterstützt?
Ja, ich finde, es ist so eine, und jetzt kommen wir so ins Grundsätzliche, es ist so eine Frage, was der Sozialstaat eigentlich ist. Die Rente würde ich noch nicht einmal, die klassische Rente, der eigentliche gesetzliche Rente, würde ich noch nicht mal unter Sozialstaat abbuchen, denn das ist eine Versicherungsleistung. Da hat jemand eingezahlt und entsprechend seiner Einzahlungen kriegt er nachher raus. Und dann unbegrenzt. Das kann ein sehr gutes Geschäft sein. Wenn Sie 30 Jahre lang Rente beziehen, dann ist das Geld, was Sie reingesteckt haben, echt super verzinst. Wenn Sie in Rente gehen, 2 Jahre später sterben, war das ein verdammt schlechtes Geschäft. Weil halt sie sehr viel eingezahlt haben und dann nur sehr kurz quasi entnehmen konnten. Und nicht entnehmen konnten, also dann ihre Rente bezogen haben. Lassen wir also mal die gesetzliche Rente für eine Sekunde draußen. Ich würde über den Sozialstaat nachdenken und die Frage, wer ist hier eigentlich wirklich bedürftig? Und bedienen wir eigentlich die Bedürftigen oder bedienen wir alle, weil wir es nicht wollen oder nicht können? Klarer nach Bedürftigkeit zu orientieren. Also braucht jemand, der auf einem riesengroßen Vermögen sitzt, um jetzt mal ein extremes Beispiel zu machen, auf einem großen Vermögen sitzt, aber wenig oder eine durchbrochene Erwerbsbiografie hat und darum also eine kleine Rente hat. Theoretisch kann der eine weitere Rente beantragen, weil die Bedürftigkeit sehr oberflächlich nur geprüft wird. Braucht er das? Oder müsste man sagen, du musst dich jetzt einmal nackig machen beim Amt und wenn du genug Geld hast, dann kriegst du diese Rente, Zusatzrente nicht mehr, weil die war halt für Bedürftige.
Das klingt nach sehr viel mehr Bürokratie.
Das klingt nach sehr viel mehr Gerechtigkeit. Und die Bürokratie würde ich in Kauf nehmen, wenn es hinterher bedeuten würde, zu sagen, wir treffen mit viel Geld machen wir wirklich Bedürftige, deren Leben besser. Und die vielen anderen, denen es so zufällt, denen kann man es persönlich nicht vorwerfen, aber denen es so zufällt, denen nehmen wir das wieder weg. Und ich glaube, den Case könnte man argumentieren. Wir machen es nur noch für die wirklich Bedürftigen. Denn das ist der eigentliche Sozialstaat. Und die SPD und Teile der Grünen gehen hin und sagen, nein, wenn du zum Sozialstaat gehst, darf das nicht entwürdigend sein. Und darum machen wir diese Bedürftigkeitsprüfung eigentlich nicht mehr oder in weiten Teilen nicht mehr. Weil der Sozialstaat ist für alle da. Und das ist der kardinale Unterschied. Für wen ist der Sozialstaat da? Für die, die es wirklich brauchen? Oder eigentlich irgendwie für alle?
Ja, aber laufen da nicht alle Rentner auf die Straße? Und also da diese große Masse, die das betreffen würde, mitzunehmen, wird doch wahrscheinlich auch
Wie meinst du mit, die es betreffen würden? Also die einzahlen und nichts bekommen?
Die zwar nicht bedürftig sind, aber denen trotzdem Einnahmen in der und der Höhe.
Ein bestimmter Teil der Einnahmen vielleicht. Ich weiß es nicht mehr.
Also ich glaube, sie würden nicht wiedergewählt werden.
Zumindest wenn wir die Demografie gerade haben.
Ich weiß es nicht. Wenn Sie sehen, wie Arbeitnehmer, gerade so im unteren Drittel der Einkommensstruktur, der Gehaltsstruktur, über Bürgergeldbezieher denken und die Frage, wie viel Bürgergeld sollte man eigentlich zahlen? Klassische Sozialleistung für Menschen ohne Arbeit, die länger als mindestens ein Jahr ohne Arbeit sind. Das ist jetzt sehr stark angehoben worden, gibt es Gründe für, aber es ist halt sehr stark angehoben worden. Dann kommen noch diverse Sozialleistungen hinzu, die Sie als Bürgergeldempfänger beziehen können oder im Übergang von Bürgergeld zu anderen Sozialhilfeformen. Das ist inzwischen ein Wildwuchs, da schaut keiner mehr durch. Daher kommt diese kaum mehr zu tranchierende Debatte, lohnt sich Arbeit eigentlich noch, insbesondere wenn es Arbeit für Mindestlohn ist, also im deutlich unteren, immer noch auskömmlichen eigentlich, aber unteren Einkommensbereich. Weil das keiner mehr durchschauen kann, was dann an Wohngeld, Kinderzuschlag, Kinderhilfspaket und name it. Das sind Dutzende von Sozialleistungen, die irgendwie schon Bedürftige treffen, aber auch nicht in der Kombination, beziehungsweise auch in dem sich gegenseitig ausschließen bestimmter und Verrechnungen bestimmter Sozialleistungen so kompliziert sind, dass sie am Ende das Gefühl haben, das kriegt jetzt irgendwie, jeder kriegt ein bisschen, aber keiner kriegt richtig.
Das Gefühl hatten wir ja bei dieser 200-Euro Energiepauschale für Studenten, die jeder Student so ausnahmslos gekriegt hat.
Ja, warum?
Unabhängig davon, ob man eigentlich ganz gut auskommt, weil die Eltern einen unterstützen können oder nicht.
Und sehr zeitverzögert auch kam, wo dann irgendwie
wo Corona schon längst dabei war oder Energie.
Ja, genau.
Ja. Und das Loch, wenn man eins hatte, schon überbrückt war. Also das war eigentlich ein Plus.
Aber
ein
kleines aber gutes Beispiel. So, das ist mit der Gießkanne ausgeschüttet worden. Das haben alle gekriegt. Übrigens haben sie ja auch alle Arbeitnehmer bekommen. Und zwar vollkommen unabhängig von der Gehaltsklasse. Also es gab sicherlich Gehaltsklassen, die brauchten das dringend und für die waren 300 Euro oder sind 300 Euro netto, also so blöd das klingt, eine ganz schöne Menge Geld. Und andere Gehaltsklassen, für die ist es einfach vollkommen Hupe. Aber 300 Euro mehr oder weniger, der merkt es gar nicht. Ja, aber warum ist das so ausgeschüttet worden? Antwort, der Staat ist nicht in der Lage, gezielt auszuschütten.
Ja, ich glaube auch.
Im 21. Jahrhundert. Das ist euer Staat.
Wir sind so verankert in dem Sozialstaat, ich glaube nicht, dass man groß an dem rütteln kann und sagen kann, jetzt schauen wir mit der Lupe auf ganz bestimmte Bereiche, in ganz bestimmten Bereichen. Also, dass wenn man jetzt sagt, okay, die Rente, wir schauen uns an, wer kriegt die Rente? Also, wie du auch schon meintest, das ist bürokratischer Aufwand. Mhm.
Aber jetzt werden wir uns zu einig. Lassen Sie uns zum nächsten Thema gehen. Klimapolitik. Sie sagten gerade schon, die Klimapolitik der Ampel ist besser als Ihr Ruf und die der Vorgängerregierung. Können Sie das konkretisieren? Was meinen Sie damit?
Also mit Blick auf die Vorgängerregierung oder mit Blick auf beide Regierungen. Mein erster Punkt wäre, der Umstand, dass in den letzten, glaube ich, 2 oder 3 Jahren mindestens, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, die Klimaschutzziele im Sinne von gemessen in Reduktion von CO2 erreicht wurden. Nicht über alle Sektoren, in die man das so aufgesplittert hat, also von Verkehr bis Bau bis Wohnen bis ich weiß nicht was.
Vor allem
Verkehr. Ja, wenngleich auch da, glaube ich, die Zielerreichung so bei 93% lag, also ich kenne wenig politische Ziele, die du zu 93% erreichst, wenn normalerweise feiern wir das. Aber gut, kann man ja sagen, alles scheiße. Entschuldigung, also alles Mist. Unterm Strich aber war es erreicht. So. Muss man sich auch an die, als Zunft, zumindest an die eigene Nase fassen, auch vor vergangenen Jahr, anders als diesem Jahr, ist damals dann hauptsächlich geschrieben worden, Deutschland reißt seine Klimaschutzziele, weil es in einem Bereich sie tatsächlich gerissen hatte. Aber nicht insgesamt. Und ich erinnere mich, also man kann auch sagen, am Ende zählt ja eigentlich, was unterm Strich steht und nicht, was quasi die Summe plus, minus, mal, x und dann, es zählt halt, was drunter steht. Und drunter stand, erreicht, zumindest in dem damaligen Jahr, im darauffolgenden auch. Insofern ist der Ruf, Deutschland reißt unablässig seine Klimaschutzziele und tut zu wenig mithin, daraus abgeleitet, tut also zu wenig für die Klimaschutzziele. Was das anlangt, zumindest nicht plausibel. Das ist einfach schlicht falsch. Und dann kann man argumentieren und fragen, ist das, was jetzt zusätzlich an den Start gebracht worden ist, geeignet, den Pfad weiter zu verfolgen, möglichst passgenau, den es halt bis 2045, glaube ich, halbwegs Neutralität im Visier hat. Da gibt es berechtigte Zweifel, aber wollen wir es erstmal abwarten. Das alles so hochzurechnen unterschlägt, finde ich, oftmals Möglichkeiten, die sich noch ergeben werden oder die bislang nicht genutzt wurden. Und wenn man jetzt sieht, wie ganz klein und leise Robert Habeck, wie ich finde, sehr klug, sehr pragmatisch gesagt hat, wir verpressen jetzt auch CO2. In vielen Rechnungen, die Deutschland attestiert haben, das schafft ihr nie, war halt diese Möglichkeit, CO2 loszuwerden, nicht eingepreist. Weil sie auch politisch nicht keine Mehrheit zu haben schien. Jetzt hat sie plötzlich eine. Das heißt, das Gesetz, wenn es nicht schon beschlossen ist, kommt. Sie könnten also einen Teil dessen, was da an CO2 frei wird, nehmen und wegpressen. Also sie brauchen es nicht verhindern beim Entstehen, sondern sie entsorgen es, nachdem es entstanden ist. Durchaus pragmatisch, finde ich.
Aber ist das schon, hat man da schon Endlager und sowas oder sind das auch erstmal zwischen?
Naja, CO2, das pressen sie einfach in den Boden. Das brauchen sie jetzt gerade. So ein richtiges Atomendlager, glaube ich, braucht man dafür nicht. Ich bin jetzt aber auch kein Hyperexperte. Ich habe nur so das Gefühl, dass die Kraft der Bilder, die die Klimaschutzbewegung auch eindeutig auf ihrer Seite hat, brennende Wälder, ausgedörrte Böden, irgendwo auf dem Globus brennt es immer, das ist das Gute. Und ich will das wirklich nicht leugnen. Ich muss echt den Disclaimer muss man mittlerweile wirklich dazu sagen. Ich leugne überhaupt nicht das Klima. Da tut sich irgendwas ganz Fürchterliches. Und es ist, wir sind spät dran im Zweifel. Ob wir zu spät dran sind, wird man sehen. Aber ich rate zum Stück weit Pragmatismus. Denn den Satz lagen zwar leider auch alle Klimaleugner, er ist aber trotzdem richtig. Selbst wenn wir morgen hier aufhören, eine Wirtschaft zu haben oder zu atmen, wäre das Klima noch nicht gerettet.
Aber Deutschland hat eine Vorbildfunktion als Industrieland.
Ja, wenn sie bei der wenn das Vorbild Selbstmord begeht, weiß ich jetzt nicht genau, ob die Vorbildfunktion dann noch so weltweit also wirken wird. Also Selbstmord, ökonomischen Selbstmord. Ja. Ja.
Verstehen Sie die Forderung von Fridays for Future, 100 Milliarden Euro Sondervermögen für das Klima bereitzustellen?
Oder lieber nochmal 100 für die Bundeswehr?
Ja, oder für die Rente.
Eben nicht.
Die Forderung verstehe ich, klar. Ob mehr Geld mehr hilft, ich kann mir im Moment vorstellen, oder mein Eindruck ist, sagen wir mal so, dass es zumindest kurzfristig nicht am Gelde scheitert. Klimaschutz, langfristig vielleicht. Was vor allen Dingen entscheidend sein wird, ist, findet die deutsche Wirtschaft ein neues Geschäftsmodell. Mit deutlich teurerer Energie, bei einer nicht mehr so gut funktionierenden Globalisierung, weil halt so viele Krisen und geostrategische Risiken und bla bla bla. Und das können sie selbst mit 100 Milliarden nicht wegsubventionieren. Entweder die finden jetzt ihr Geschäftsmodell, mit höheren Energiepreisen vor allen Dingen umzugehen, oder sie produzieren 5 Millionen Arbeitslose und dann reden wir über was komplett anderes. Dann reden wir keine Sekunde mehr über Klimaschutz. Also da muss man sich nichts, absolut gar nichts vormachen. Und darum weiß ich nicht, ob mehr Geld im Moment hilft wahrscheinlich immer, aber ob das wirklich den Unterschied macht, frage ich mich. Und die 100 Milliarden für Verteidigung halte ich für gut angelegtes Geld, ja.
Aber Sie fordern keine Neuauflage. Also wir brauchen nicht noch mehr, oder?
Geld für die Verteidigung? Ja. Oh doch, Sie werden noch viel mehr Geld für die Verteidigung brauchen. Und das können Sie nicht immer als Schulden aufnehmen. Und dann reden sie wieder über die Frage, was ist uns jetzt wichtiger? Und Klimaschutz finde ich, also ich meine, es ist schwierig, das gegeneinander auszuspielen, aber ich glaube in diesem Fall besonders, weil es nichts kosten würde, schneller eine Stromtrasse zu bauen. Die kostet, wie viel sie kostet. Aber wenn sie noch mehr Geld reinstecken, wird sie nicht schneller. Schneller wird sie, schneller gebaut, wird sie, wenn sie aufhören zu gucken, ob Auerhähne, und das ist jetzt kein Witz, die kennen die Geschichte mit dem Auerhahn, ob der Auerhahn gegen den Fasten, gegen den Pfosten entweder Strommastens läuft oder gegen den Pfosten des Windkraftrades läuft. Also wenn sie versuchen, das zu entbürokratisieren und Investitionen, private Investitionen leichter zu machen, glaube ich, haben sie mehr gewonnen.
Wir würden gerne noch länger mit Ihnen dazu sprechen, aber die Zeit lässt es leider nicht zu. Aber wir können Sie nicht gehen lassen, ohne, wenn wir über Generationengerechtigkeit reden, einmal zu fragen, Schuldenbremse, weil am Ende sind es alles Verteilungsfragen. Schuldenbremse ja oder nein? Können wir als junge Menschen uns darüber freuen oder werden sinnvolle Zukunftsinvestitionen vermieden?
Die Schuldenbremse ist geeignet, die Politik zu zwingen, nur noch wirklich sinnvolle Investitionen zu machen. Und dann wäre sie klasse. Wenn die Schuldenbremse dazu führt, dass, ein letztes Mal, der Rentenzuschuss immer weiter steigt, aber dafür halt, weil es einen gewissen festen Rahmen hat wegen der Schuldenbremse, Zukunftsinvestitionen unterbleiben, dann ist die Schuldenbremse doof. Aber eigentlich ist sie nur ein Instrument in den Händen von doofen Leuten. Also die Schuldenbremse muss keineswegs zwangsläufig Zukunftsinvestitionen blockieren. Sie müssten sich halt nur entscheiden, wie ihre Zukunft ausschauen soll. Und sie müssten sich entscheiden, was wirklich wichtig ist. Und dann ist es vielleicht Verteidigung, dann ist es Klimaschutz sicherlich, dann ist es eine funktionierende Brücke. Und dann kommen aber noch ganz viele andere Sachen, die wir so finanzieren, die sind vielleicht nicht so wichtig. Und das wäre Politik.
Wir haben jetzt viel Negatives gesagt. Was stimmt Sie positiv oder optimistisch für die Zukunft unseres Landes?
Die ganzen jungen Leute, die hingucken, die ganzen alten Leute, die auch hingucken, die Leistungsfähigkeit dieses Landes ist, glaube ich, immer noch immens groß. Und mir scheint, es ist so eine, mich erinnert es, die jetzige Phase so mit schlechter Laune und tatsächlich auch vielen schlechten Zahlen und so auch echten Problemen, das ist ja jetzt nicht irgendwie herbeifantasiert, erinnert mich an die Nullerjahre. Also da war es genauso, der Europa, der Rosenlaterne in Europa, der kranke Mann Europas, da waren es 5 Millionen Arbeitslose, haben wir zum Glück nicht. Und dann hat sich das Land einmal so geschüttelt und dann gab es ein paar große Reformen, damals durch einen SPD-Kanzler, Gerhard Schröder. Und zack ging es wieder. Und ich glaube, vor so einer Schürzung von Problemen stehen wir jetzt auch. Und ich bin aber sicher, dass man das lösen kann. Also ich bin jetzt nicht skeptisch. Sie wissen nicht, was Wladimir Putin macht. Das ist echt eine Unbekannte im Spiel. Aber wenn es nur Deutschland wäre, das jetzt mal seine Probleme lösen muss, von Migration bis Rentenkasse und Klimaschutz, dann wäre mir überhaupt nicht bange, dass das nicht gelingt. Der Druck ist noch nicht groß genug. Das ist wahr. Es braucht aber immer Druck in der Demokratie.
Das freut uns zum Abschluss. Ganz am Ende darf sich jeder bei uns ein Lied wünschen. Welches Lied wünschen Sie sich und weshalb?
Ich habe mir gewünscht, Eternal Flame von den Bengals, das ist, glaube ich, ist das jetzt 50 Jahre alt, das Lied, oder 40 Jahre? Aber da ich ein passionierter Autoradio-Hörer bin, wie meine Familie und meine Kinder aus wirklich qualvollen Momenten wissen, und ich war zutiefst betrübt, dass auch die Verkehrsnachrichten im Deutschlandfunk abgeschafft wurden, weil ich die auch immer total gerne gehört habe, wenn wir auf der Autobahn waren. Aber das Lied habe ich halt, das höre ich seit 40 Jahren im Radio. Es begleitet mich so durch mein ganzes Leben.
Dann ist das vor allem für die Autofahrer.
Ja.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? I believe it's meant to be, darling. stand. Do you feel the same? Am I only dreaming? Or is this burning an eternal flame?
In the open, darling, do you feel my heart beating?
Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.
Bande von Idioten! Kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er in irgendeinem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen.